Ja, erster Advent. Wir sind gestern bei uns in Mühl am Kärlich mal eine Runde spazieren gegangen. Bei uns gibt's so eine Straße, das nennt sich bei uns der Krippenweg. Haben sich irgendwie die Nachbarn zusammengeschlossen und fingen an. Es fing erst mit einem an, nachher wurden es immer mehr. Und die platzieren dann in ihrem Vorgarten immer so Krippen mit Beleuchtung. Manche haben da 5, 6 Krippen im Vorgarten stehen und so. Das ist ein ganzer Straßenzug entlang. Und mittlerweile kommt da sogar dann der Nikolaus vorbei irgendwann. Ich meine, der hat zwar nicht so viel damit zu tun, aber naja, für die Kinder ist das ja ganz okay. Und auf jeden Fall ist das wohl ganz beliebt dort. Da gehen viele Leute hin, auch mit den Kindern. Da sind wir gestern da auch lang. Und dann gucke ich mir so die Krippen an, wie sie da stehen. Und wurde es langsam dunkel. Und dann waren ja so Lichterketten. Und dann wurde es hell. Und dann musste ich daran denken, ne? Wie es heißt, uns ist Licht gekommen, ja. Er brachte das Licht zu uns in die Finsternis. Das spricht ja Jesaja davon, dass Gott uns Licht bringt, dass Gott Licht ins Dunkel bringt durch Jesu Geburt und so. Und dann guckte ich mir das an, musste drüber nachdenken, dachte ja, die bauen hier überall die Krippen auf und kaum ein ist wahrscheinlich bewusst, was das eigentlich bedeutet und was das heißt. Aber wir als Christen, wir haben da so eine Hoffnung und so ein, das ist, ich meine, ich war überhaupt nicht in Weihnachtsstimmung, ja, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber in dem Moment, als wir dann da lang gingen, es war dann ja auch erstmal klirrend kalt gestern, ne, davor war es ja lange sehr mild und so, und auf einmal so merkte ich, als wir dann so da lang gingen und gucken uns die Krippen an, auf einmal merkte ich, wie sich bei mir so eine Weihnachtsstimmung so langsam breit machte und so, und dann guckte ich mir die Krippe an und so, und dann kam so eine tiefe Dankbarkeit, weil mir bewusst wurde wieder, Jesus Christus ist gekommen. Gott wurde Mensch. Und dann heißt es, was sagen die Engel, haben die Engel gesungen? Frieden auf Erden. Jesus kam auf diese Welt, er kam zu uns, um uns Frieden zu bringen. Und darüber möchte ich mit euch heute ein bisschen sprechen, ein paar Gedanken teilen. Es ist keine klassische Weihnachtspredigt, aber ich möchte mit euch über Frieden und Freude sprechen. Ich habe die Predigt überschrieben, Don't worry, be happy. Was in unsicheren Zeiten trägt. Steigen wir ein ins Wort Gottes. Philipper 4, 6 bis 9. Freut euch, was auch immer geschieht, freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und noch einmal sage ich, freut euch. Macht euch um nichts Sorgen, wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voller Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Dann wird der Herr des Friedens, der weit über allen Verstand ausreicht, über eure Gedanken wachen und euch in euren Innersten bewahren. Euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Und noch etwas, Geschwister, richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr, die achtenswert, gerecht, rein, unanstößig sind und allgemeine Zustimmung verdienen. Beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist und zu Recht gelobt wird. Haltet euch bei allem, was ihr tut, an die Botschaft, die ich euch verkündet habe und die ihr angenommen habt. Lebt so, wie ich es euch gesagt und vorgelebt habe. Dann wird der Gott des Friedens mit euch sein. Langer Text, ganz klare Ansage von Paulus. Freut euch, sag es noch einmal, freut euch und macht euch keine Sorgen. Paulus sitzt im Gefängnis und schreibt, freut euch. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, also es gibt so Tage, da fühle ich mich so gar nicht gut, ne? Ich sitze zwar nicht im Gefängnis und habe Ketten umgelegt, aber stehst du morgens auf und denkst so, mein, das sieht so diesig draußen aus, ich muss auch noch arbeiten. Nächste Woche habe ich Frühschicht, dann denke ich so, meine Güte, da klingelt der Wecker um kurz nach 5. Da freue ich mich nicht so sehr. Das ist immer so, wo ich denke, nö, muss nicht sein. Aber Paulus sagt, freut euch. In jeder Lage, in jeder Situation, freut euch. Und macht euch keine Sorgen. Und er sagt, bringt eure Sorgen vor Gott mit Dankbarkeit und Flehen und denkt daran, ihr seid Kinder Gottes. Und wie ist das so mit dem Frieden? Wie ist das so mit der Freude? Ich meine, wir haben Uns ist bewusst, wir feiern jetzt Weihnachten, ja? Freut euch, ja? Freut euch, der Heiland ist geboren. Frieden auf Erden, Gott brachte uns Frieden. Aber wie ist das mit dem Frieden und mit der Freude? Und ich möchte zunächst einmal ein paar Gedanken mit euch teilen, wo wir uns bewusst werden müssen, wenn es um Frieden und Freude geht, sind das wohl die zwei umkämpftesten Dinge in unserem Leben. Und es gibt Hindernisse oder Barrieren, die der Freude und die dem Frieden entgegenstehen. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist. Manchmal haben wir das nicht so auf dem Schirm. Die Bibel spricht davon, dass wir in einem Kampf stehen. Die Bibel spricht davon klipp und klar. Wir mögen das nicht gerne hören. Das ist ja auch mal, es gibt schönere Themen. Aber wir befinden uns im Krieg, in einem geistlichen Krieg. Jesus sagt, ihr werdet in dieser Welt, werdet ihr bedrängt werden, ihr werdet verfolgt werden, ihr werdet Widrigkeiten haben. Wenn sie mich verfolgt haben, dann werden sie auch euch verfolgen. Wir vergessen allzu oft, wenn wir mit Gott unterwegs sind, wir denken, komm zu Gott, werde Christ, dann wird schon alles gut. Jesus hat aber gesagt, komm zu mir und ich sag dir, deine Probleme fangen erst an. Sie haben mich verfolgt, dann werden sie auch dich verfolgen. Sie haben mich bespuckt, sie haben mich beschimpft, sie haben mich verachtet, sie haben mich verleugnet, sie haben mich verlassen, sie haben mich ans Kreuz genagelt. Was glaubst du denn, was werden sie mit dir tun, wenn du dich an mich hältst, wenn du mir nachfolgst? Und die Bibel spricht immer wieder davon und macht da überhaupt keinen Hehl raus und umschreibt das Thema auch nicht, versucht es auch gar nicht klein zu reden. Paulus auch spricht davon, dass wir in einem geistlichen Kampf uns befinden. Die Frage ist nur, ist uns das bewusst und wie begegnen wir diesem Kampf? Wie begegnen wir diesem Feind? Die Bibel spricht von drei Feinden und das ist die Welt, das Fleisch und der Teufel. Wir haben drei Feinde, von denen die Bibel spricht, mit denen wir es zu tun haben. Die Welt, das Mindset der Welt, die Welt ist alt. Was zählt in der Welt? Was ist das, was die Welt rumtreibt? Es zählt nur das Hier und Jetzt. Das Einzige, was wichtig ist, das Einzige, was zählt, das Einzige, worum ich mich kümmere und mir Sorgen mache, ist das Hier und Jetzt, dass es mir hier und dass es mir jetzt gut geht. Und die Bibel sagt klar, nein, es ist nicht das Hier und Jetzt. Eure Bestimmung ist die Ewigkeit. Und das Fleisch will sein eigener Gott sein. Ich brauche keinen Erlöser. Ich brauche niemanden, der mir sagt, wie ich zu leben habe. Ich brauche niemanden, der für mich, ich kann das alles alleine. Ich will unabhängig sein. Das ist das Fleisch. Und der Teufel, der gefallene Engel, der den Menschen über Jahrtausende studiert hat und ich glaube, der uns manches Mal besser kennt als wir uns selber. Und mit diesen drei Feinden haben wir es zu tun. Und das Problem manches Mal ist, dass uns nicht bewusst ist, wir haben es immer mit diesen dreien zu tun. Mit der Welt, dem Fleisch und dem Teufel. Und deswegen kommt es ganz oft unter Christen zu Extremen, weil der eine sagt, ja, wir kämpfen nur gegen die Welt. Der andere spricht dann nur noch, alles ist vom Teufel. Und der nächste, wir kämpfen gegen das Fleisch. Und dann kommt es zu so richtigen Extremen. Wir haben es mit drei Feinden zu tun. Und immer wieder, wenn du im Kampf bist, musst du dir bewusst sein, es ist nicht der Teufel, es ist nicht das Fleisch, es ist nicht die Welt. Es sind immer alle drei, die dich angreifen. Es sind immer alle drei, die mobil machen. Es sind immer alle drei, die sich gegen Gottes Wahrheit und gegen Gottes Kinder stellen. Und es ist so wichtig, dass wir uns damit beschäftigen, dass uns das bewusst ist, dass wir in diesem Kampf stehen, weil, wenn ich mir das nicht bewusst bin, werde ich meinen Feind unterschätzen. Oder ich werde meinen Feind überschätzen. Und das ist das Schlimmste, was du tun kannst. Das ist das Schlimmste, was ich tun kann, wenn ich meinen Feind unterschätze. Ja, hey, kein Problem. Das kriegen wir schon hin. Und wenn ich den Feind überschätze, ist das Gleiche. Ich mache ihn so groß und denke, meine Güte, und ich hisse die weiße Fahne, bevor der Krieg überhaupt schon angefangen hat. Die Bibel spricht davon, unser Glaube ist der Sieg. Wir haben im Glauben diese Welt überwunden durch Jesus Christus. Ja, das ist die Wahrheit, auf der stehen wir. Aber diese Wahrheit, das ist nicht einfach nur ein Spruch, den wir dann irgendwo an den Kühlschrank hängen, sondern das ist was, was mit Leben gefüllt werden muss und gelebt werden muss. Weil wir sonst den Feind unterschätzen, weil wir sonst unterschätzen, in welchem Kampf wir stehen. Ich weiß nicht, ob du dir mal Gedanken gemacht hast, ob dir ein Taxifahrer in Berlin oder New York, der hat garantiert ganz andere Vorstellungen und Erwartungen an den Straßenverkehr als ein Taxifahrer in einer kleinen Provinz. Kannst du es vorstellen, ja? In Berlin oder New York, wenn du da als Taxifahrer unterwegs bist, da rechnest du mit Staus, da rechnest du mit Lärm, da rechnest du damit, dass es laut wird, dass so rumgepöbelt wird, dass das Fenster runter, ey, mach mal Platz, da wirst du angeschrien. In der Provinz, da wird das alles ein bisschen gesitteter. Da wird das, ja, da fällt der Traktor halt vor mir, da warte ich, mache ich langsam und so, und dann komme ich, ja, ich habe ja Zeit. Aber in Berlin hast du keine Zeit und New York hast du auch keine Zeit, da tickt die Uhr. Da rechnest du auch mal damit, da kann es auch passieren, dass so in so einer Großstadt, so, ja, ich meine, wir waren mal, als wir in Italien waren, wurde uns mal gesagt, zieh niemals deine Handbremse an. Ja. Ja? Weil wenn du da in der Parklücke stehst und so und der Italiener, der möchte ausparken und so und du stehst da so ein bisschen nah dran, dann schiebt er dich einfach weg. Ja, da wird mal rangedatzt mit der Stoßstange. Da ist so eine Stoßstange, ja. So, da stößt man dann auch mal das Auto nach vorne und dann nach hinten, macht sich Platz, dann fährt man weiter. Aber das bringt mal in der kleinen Provinz hier im Dorf irgendwo im Montabaur. Was glaubst du, was da los ist? Und der Unterschied, wieso der Taxifahrer, der in Berlin, New York unterwegs ist, der geht damit ja ganz cool um. Ja? Er denkt so, ja komm, ach die Beule, Stau, ja keine Ahnung, kein Problem. Ja, er ist es gewohnt, er hat eine ganz andere Einstellung zu diesem Lärm, zu diesem Chaos, zu diesem Stau, zu dem Rumgepöbel, darum, dass sein Auto Beulen und Schrammen hat oder wie der Italiener. Ja, das ist normal und das hat damit zu tun, weil er eine ganz andere Einstellung hat, er erwartet das. Er erwartet Lärm, er erwartet Stress, er erwartet, dass es laut wird. Oder nimm den Berliner U-Bahn-Fahrer. Wenn der Berliner in der U-Bahn steht, dann ist es normal, dass er einen Ellbogen in die Rippen bekommt, dass ein Gesicht vom Nachbarn in der Hand kleben hat und so, wenn er aussteigen möchte. Das ist so total normal. Der Berliner, der rechnet damit, dass es wild zugeht in der U-Bahn, dass es eng ist, dass man so steht. Aber er macht das mal hier in Neuwied. Da sagst du, hier hast du mal was gehört von Anstand, ja Abstand hier, wir hier, 1,5 Meter Abstand halten wir hier bei uns, hier, komm mir nicht so, rück mir nicht auf, kennst du das, wenn du an der Kasse stehst, manches Mal, dann kommen da so ein paar Konsorten an, die kommen dann und so, dann ist da so 2 Zentimeter so Abstand zwischen, dann denkst du so, rück mir doch hier nicht auf so auf die Pelle, oder geht's nur mir so? Also ich finde es unangenehm, wenn ich beim Einkauf an der Kasse stehe und jemand kommt da hin und so und ich kann schon seinen Atem im Nacken spüren. Hoffentlich hat er die Zähne geputzt. Ja. Aber für den Berliner eine U-Bahn ist das völlig normal. Der Berliner, der rechnet auch damit, dass Handtaschendiebe kommen. Wenn da jemand die Handtasche wegreißen will, sagt er, guter Versuch. Und hält die Handtasche fest, bleibt ganz cool und so, ganz locker. Aber jetzt geh du mal, wenn du aus einem kleinen Dorf kommst, dann kommst du nach Berlin und so, und dann bist du dann da, ey, du kriegst Stress, Schweißperlen, bist total klitschnass gespritzt. 2 Stationen mit der U-Bahn, brauchst ein neues T-Shirt. Und womit hat das zu tun? Einzig und allein mit dem, was ich erwarte, was für eine Einstellung ich habe, mit welcher Einstellung ich in den Straßenverkehr in Berlin eintauche. Und was für eine Erwartung, was für eine Einstellung haben wir in unserer Nachfolge mit Jesus? Erwarten wir Widerstände? Erwarten wir Kampf? Erwarten wir Krieg? Erwarten wir, dass mobil gemacht wird gegen uns? In dem Moment, wo du zum Glauben gekommen bist, hast du die Seiten gewechselt. Gottes Feinde sind jetzt deine Feinde. Gratuliere. Vorher hattest du einen Feind und das war Gott. Bevor du Gott nicht kanntest, warst du sein Feind, sagt die Bibel. Aber hey, da stand ein liebender, gnädiger, guter Gott dir gegenüber, der es gut meinte mit dir. Jetzt wechselst du die Seiten, auf einmal machen sich die Horden der Hölle bereit und stürmen los. Auf wie mit Gebrüll. Wie begegnen wir, wie ist unsere Einstellung, wie begegnen wir diesen Feinden? Ich möchte dir eins sagen, und das darfst du dir ganz fett übers Bett hängen und immer wieder sagen, nichts und niemand kann dich aus Gottes Hand reißen. Der Teufel, der Feind, der kann dir nicht deine Rettung nehmen. Nichts und niemand kann dich aus Gottes Hand reißen und kann dich trennen von der Liebe Gottes. Aber weißt du was die andere Wahrheit ist? Was der Feind sehr wohl kann und was er tun wird und wo er alles dran setzen würde. Jetzt kommen wir wieder zum Thema Frieden und Freude. Er wird alles daran setzen, dir deine Freude und deinen Frieden zu nehmen. Weil wenn er das schafft, wenn er dir deinen Frieden nehmen kann, wenn er dir deine Freude nehmen kann, dann hat er die Schlacht schon gewonnen. Dann ist es nicht mehr weit, dass wir uns von Gott entfernen, von der Gemeinde entfernen. Wenn der Teufel das schafft, uns die Freude und den Frieden zu nehmen, hat er die Schlacht schon fast gewonnen. Und deswegen sagt Paulus, Leute, wir befinden uns im Krieg. Wir befinden uns im Krieg. Was der Feind dir rauben will, ist dir deine Freude und dein Frieden. Aber wie sieht es denn aus mit welcher Freude? Welche Freude ist das denn? So eine Freude, die kommt und geht? Ja, bei gutem Wetter, wenn die Sonne strahlt. Gestern war ich joggen, die Sonne hat gestrahlt. Ich war so happy, ich habe das Grinsen auf dem Gesicht gehabt. Am nächsten Morgen ist es trist und grau. Da wäre ich eher so ein bisschen so, ich will jetzt sagen wehleidig, aber ja, so ein bisschen müde, antriebslos. Ist es das, was mit Freude und Frieden gemeint ist, so diese Gefühle, die kommen und gehen? Ja, die Freude am Herrn. Die Freude an Gott, aber vor allen Dingen die Freude, ich weiß, mir ist vergeben. Ich bin gerettet. Ich bin erlöst. Die Freude, von der Paulus spricht, die Freude, von der die Bibel spricht, ist die Freude, dass mir bewusst wird und mir bewusst ist, mir Sünder ist vergeben. Ich bin gerettet. Das ist keine Freude, die am Tag der Bekehrung mal so aufploppt und ich freue mich jetzt und das war's dann. Nein, es ist eine Freude, die in mir lebt, die in mich hineingepflanzt wird, die sich daraus speist, dass ich in dem Bewusstsein lebe. Mir ist vergeben. Mir wurde vergeben, mir ist vergeben und mir wird vergeben. Ich lebe in dieser Gnade und diese Gnade habe ich nicht verdient. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Manchmal sitze ich so im Auto und dann, keine Ahnung, höre ich da Lobpreis, Musik und so und dann wird mir wieder bewusst, wie sehr Gott mich liebt, was er für mich getan hat. Und dann macht sich so ein kleines Grinsen, wird immer größer und manches Mal sitze ich da denke ich so, ich weiß nicht, was der Autofahrer, der mir entgegenkommt, gerade denkt, der denkt so, was ist das denn für Verrückter. Und so, wenn ich ja so, ja, Jesus, danke, und dann flippe ich fast aus, weiß ich wohin, muss gucken, dass ich geradeaus weiterfahre und nicht in die Böschung und so, und danke Jesus dafür, dass ich gerettet bin, dass mir vergeben worden ist, obwohl ich es schon wieder versemmelt habe. Aber ich weiß, mir ist trotzdem vergeben. Und ich weiß, ich bin trotzdem geliebt. Das ist die Freude, von der Paulus spricht. Und diese Freude will der Feind dir nehmen. Und das ist eine Freude, die ist unabhängig von den Umständen. Deswegen konnte Paulus und Silas, als sie im Gefängnis waren, Gott loben und preisen. Die haben das doch nicht gemacht, so nach dem Motto, ja, jetzt sitzen wir im Gefängnis, aber Gott hat dir gesagt, wir müssen ihn jetzt loben. Wir müssen ihn jetzt preisen. Silas reißt sich zusammen, wischt die Tränen weg, reißt sich zusammen. Du aber auch, Paulus. So, und jetzt wird gelobt. Lobe den Herrn. Das war noch nicht so, war das doch nicht im Gefängnis. Die waren im Gefängnis und sie hatten Schmerzen. Ihnen ging es mies, sie wussten nicht, was am nächsten Morgen passiert. Sie mussten mit dem Schlimmsten rechnen, dass den Kopf kürzer gemacht werden. Die wussten nicht, dass sie befreit werden. Und dennoch sitzen sie im Gefängnis und fangen Gott an zu loben, fangen Gott an zu preisen und singen ein Lied. Was war das? Eine Freude. Sagen, es ist egal, wie meine Umstände aussehen. Gott, ich weiß, ich bin in deiner Hand. Danke, ich bin gerettet, egal was kommt. Egal was kommt, Gott. Ich bin gerettet. In Ewigkeit bin ich dein. Und sie fingen Gott an zu loben. Und das war keine erzwungene Freude. Das war keine, du musst dich jetzt freuen, du musst jetzt Lobpreis machen, sondern es kam aus einer tiefen inneren Freude, die gespeist war aus dem Wissen, ich bin gerettet. Ich bin versöhnt mit Gott. Ich bin sein Sohn. Ich bin seine Tochter. Und das ist die Freude, die Gott uns gegeben hat. In dem Moment, wo du zum Glauben gekommen bist, sagst du ja, ich sehe so wenig von der Freude. Da kommen wir gleich zu. Aber das ist das, was Gott in uns hineingelegt hat, diese Freude. Ich behaupte einfach ganz frech, ein Christ, der sich nicht freuen kann, der hat seine Erlösung nicht verstanden. Und er kennt seinen Gott nicht. Wenn du Gott kennst, dann kennst du auch die Freude, die von ihm ausgeht. Wenn du das nicht kennst, dann kennst du Gott nicht. Da bin ich felsenfest von überzeugt. Es geht nicht. Es geht nicht, Gott zu kennen und sich nicht zu freuen. Gibt es nicht. Außerdem hättest du auch echt Probleme im Himmel später, ne? Da wird Freude ohne Ende sein. Also die ganzen Kriegskrämereien, die da, das kommt da nicht rein. Da hat da keinen Platz. Paulus sagt in 2. Korinther 4, 16 bis 18, das sind also die Gründe, weshalb wir uns nicht entmutigen lassen. Mögen auch die Kräfte unseres äußeren Menschen aufgerieben werden, unser innerer Mensch wird Tag für Tag erneuert. Denn die Nöte, die wir durchmachen, sind nur eine kleine Last und gehen bald vorüber. Und sie bringen uns etwas, was von unvergleichlich viel größerem Gewicht ist, eine unvorstellbare und alles überragende Herrlichkeit, die nie vergeht. Wir richten unseren Blick nämlich nicht auf das, was wir sehen, sondern auf das, was jetzt noch nicht sichtbar ist. Denn das Sichtbare ist vergänglich, aber das Unsichtbare ist ewig. Paulus hatte eine ganz andere Sicht auf das Leben. Er sagte, wir werden aufgerieben, wir haben Herausforderungen, das Leben ist manches, verlangt uns viel ab, wir werden verleugnet, wir werden verfolgt, wir müssen Entbehrungen in Kauf nehmen, aber unser innerer Mensch, er wird immer wieder erneuert. Weil Paulus sich immer wieder bewusst gemacht und daraus gelebt hat, ich bin Gottes Kind und ich habe eine ewige Hoffnung. Das hier und jetzt ist nicht mein Leben. Das hier und jetzt ist nicht meine Bestimmung. Und immer wenn du in Herausforderungen stehst, immer wenn das Leben dir ins Gesicht spuckt oder dir ins Gesicht lacht und sagt, ja, hättest du gedacht, dass das so einfach ist. Immer wenn die Herausforderungen dir entgegenstehen, der Wind dir ins Gesicht peitscht, dann darfst du dir sagen, das hier, dieses Leben ist nicht mein Leben. Mein Leben ist Christus. Und meine Hoffnung ist Jesus. Ich habe eine ewige Hoffnung. Ich habe ein Leben, das nicht das ist, was hier jetzt vor mir steht und was ich jetzt hier empfinde oder erlebe. Mein Leben ist etwas anderes und das bedeutet nicht, dass ich das Leben hier verleugne, sondern es bedeutet, dass ich eine andere Perspektive und eine andere Sicht habe auf dieses Leben hier und jetzt. Es bekommt eine andere Wertigkeit. Und das ist all das, was Paulus immer wieder in seinen Briefen uns klar machen möchte. Er sagt, mach dir bewusst, wer du bist in Christus. Mach dir bewusst, du hast hier keine bleibende Stadt. Mach dir bewusst, sei dir im Klaren, du bist gerettet. Du hast eine andere Hoffnung. Du hast etwas anderes in dir. Aber der Feind wird alles tun, um dir diese Freude und diesen Frieden zu nehmen. Wieso haben wir so oft so wenig von dieser Freude und diesem Frieden in uns? Galater 5, Vers 22 spricht von der Frucht des Geistes. Und Paulus spricht nicht von den Früchten. Schreib es dir gerne auf. Er spricht nicht von den Früchten. Es ist nicht so, dass der eine, der hat Güte, der andere Freundlichkeit, der andere hat eine Kombination aus Liebe und Freude, der nächste von Treue und Sanftmut, ein anderer hat Selbstbeherrschung und so. Nein, Paulus sagt, das ist eine Frucht, es ist ein Paket. Und das, was wir oft als Frucht des Geistes betiteln oder benennen oder denken, ja, das ist die Frucht, guck mal, wie viel Liebe der hat, ey, das ist die Frucht des Geistes. Ja, ganz viel Liebe, aber ganz wenig Treue, ganz wenig Güte, dann ist es nicht die Frucht des Geistes. Weil die Frucht des Geistes kommt immer im Gesamten. Es ist eine Frucht. Wir können mit eigener Anstrengung, mit Disziplin, mit Training, indem wir viel Augenmerk und viel Kraft verwenden, können wir bestimmte Früchte des Geistes in unserem Leben, so eine scheinbare Frucht des Geistes hervorbringen. Besonders treu zu sein. Besonders, dass wir sehr freigebig sind. Das kannst du dir auch ein Stück weit antrainieren. Das mag einen Anschein haben, dass du die Frucht des Geistes hast. Aber wenn dafür auf der anderen Seite die Liebe, die Sanftmut fehlt, dann ist es ein ganz deutliches Indiz dafür, dass es nicht die Frucht des Geistes ist, sondern dass es nur den Anschein hat. Die Frucht des Geistes wächst als, es ist eine Pflanze, es ist eine Frucht, die wächst. Und die wir kultivieren müssen. Und das Gute ist aber, weißt du was? Diese Frucht ist schon in dir angelegt. In dem Moment, wo du zum Glauben gekommen bist, da ist das Saatkorn ist gelegt. Aber wie das so ist mit so einer Pflanze, wenn dir eine Pflanze nicht gehegt wird, wenn eine Pflanze nicht begossen wird, die keinen Sauerstoff, keine Sonne bekommt, dann wächst die Pflanze nicht richtig. Sie wächst vielleicht gar nicht oder verkümmert. Und deswegen haben wir so oft so wenig von dieser Freude und dem Frieden Gottes in unserem Leben. Weil diese Freude und diese Liebe und der Frieden einfach nicht, wir kultivieren es nicht. Ist zu wenig Wasser, zu wenig Sonne, zu wenig Sauerstoff. Da wird zu wenig Pflege betrieben. Und Paulus gibt uns da im Philipperbrief, gibt uns ganz klare Anweisungen, was wir tun sollen. Er sagt uns, was wir tun sollen, damit Friede und Freude in unserem Herzen lebt, herrscht und wir wirklich, dass der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft. Der Friede Gottes, der unsere Gedanken bewahrt. Der Friede Gottes, der uns hilft, damit wir uns von diesen Ängsten, von den Herausforderungen dieser Welt nicht verrückt machen, sondern weiter klar den Weg mit Gott gehen können. Und wir nicht vom Weg abkommen. Paulus gibt uns ganz klare Anweisungen, Philipperbrief. Was wir tun sollen, was wir tun können, damit wir diese Liebe und diese Freude in unserem Leben wachsen lassen können. Dass die Frucht des Geistes in unserem Leben zunimmt. Und eigentlich ist es ganz einfach. Paulus spricht von Dankbarkeit. Er spricht darüber, auf unsere Gedanken zu achten. Er spricht davon, im Grunde auch zu deinem Herzen zu sprechen. Paulus sagt, bei all den Sorgen, sagt er, kommt mit Bitten und Flehen und Danksagung zu Gott. Wir kommen sehr oft mit Bitten zu Gott, wir bringen unser Anliegen, das dürfen wir und das sollen wir auch, dass wir unsere Anliegen, dass wir unsere Sorgen vor Gottes Thron, dass wir sie niederlegen, dass wir sie abgeben. Aber was Paulus sagt, mit Danksagung, das Geheimnis ist, für den Frieden Gottes und für die Freude Gottes, der Schlüssel und das Geheimnis ist Dankbarkeit. Und das ist keine Dankbarkeit, die daher kommt, danke, dass du mir gibst, danke, dass du mir gegeben hast. Es ist keine Dankbarkeit, die daher rührt, ich bin dankbar, wenn Gott mir, ja Gott, wenn du hast mir dies und jenes gegeben, das hat nichts damit zu tun. Es ist eine Dankbarkeit, die unabhängig davon ist, ob Gott jetzt mein Gebet erhört hat. Als Paulus und Silas im Gefängnis saßen und Gott gelobt haben, die Gefängnistür war immer noch geschlossen. Die Ketten waren immer noch in den Händen. Die Rücken waren immer noch blutig. Oder nimm Daniel, seine Freunde, musste ich heute auf der Fahrt hierher drüber nachdenken, als sie in den Löwengrube geworfen sind und in den Feuerofen. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass seine Frieden, dass die ganz tiefen Frieden im Herzen hatten und eine tiefe Freude, weil sie wussten, sie sind in der Hand des lebendigen Gottes und dass sie voller Dankbarkeit waren. Aber trotzdem ging es in den Feuerofen. Trotzdem ging es in die Löwengrube und sie wussten nicht, wie es ausgeht. Und Dankbarkeit, von der Paulus spricht, Dankbarkeit, von der die Bibel immer wieder spricht, ist nicht daran gebunden, was Gott mir gibt. Jemand sagte mal, wir beten Gott nicht an für das, was er tut, sondern wir beten Gott an für den, der er ist. Er ist Gott. Und er ist nicht nur irgendwie, er ist mein Gott. Er ist mein Erlöser, er ist mein Retter, er ist mein Versorger, ich weiß es. Und Gott, ich danke dir, auch wenn ich weiß nicht, selbst wenn du mir jetzt nicht gibst, wonach ich bitte, selbst wenn du mein Gebet jetzt nicht erhörst, ich danke dir, du gibst mir, was ich brauche, wann ich es brauche. Weil du weißt es besser, ich weiß. Diese Dankbarkeit kommt aus diesem tiefen, tiefen Vertrauen. Gott, ich weiß, du meinst es gut. Und wenn du mir etwas vorenthältst, tust du das nicht, weil ich dir egal wäre, weil du weghörst, weil es dich nicht interessiert, sondern dann weißt du es besser. Dann tust du es vielleicht nicht, weil du sagst, es ist gerade nicht der richtige Zeitpunkt oder weil du weißt, andere Dinge sind viel wichtiger oder weil du möchtest, dass ich was lerne. Aber es kommt aus, diese Dankbarkeit kommt aus einem tiefen Vertrauen. Ich weiß, Gott ist gut und er meint es gut mit mir. Und das fängt so an. Ich komme zu Gott. Ich weiß, ob du das schon mal erlebt hast. Du bist total schlecht drauf. Dir geht's richtig mies. Vielleicht bist du so richtig sauer, hast einen miesen Tag gehabt. Ja, und dann kommst du zu Gott und dann stehst du da, ob im Auto, ob auf dem Feld. Von mir ist auf der Arbeit, wo du gerade eine ruhige Minute hast, wo keiner anwesend ist. Und dann sagst du Gott, hey, what a day. Aber Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, ich bin in deiner Hand. Ich danke dir, Gott, du meinst es gut. Und dann fängst Gott an zu danken. Dann fängst du an, Gott, danke, dass du mich gerettet hast, dass du mich geliebt hast. Und Gott, ich danke dir, auch wenn ich jetzt, das war gerade so ein Griff ins Klo. Das war gerade so daneben, wie ich mit meinen Kollegen umgegangen bin, mit meinem Ehepartner, mit meinen Kindern. Aber Gott, ich weiß, dass du mich liebst und dass du nicht so mit mir umgehst, dass du so viel geduldiger bist und dass du mich trotzdem liebst. Und dann fängst du an, Gott zu danken. Und kennst du das, was dann passiert? Auf einmal geht diese ganze Schwere weg, gehen auf einmal die Wut verschwindet, vielleicht sogar die Selbstanklage, wo du dich selbst niedermachst und auf einmal verschwindet dieses Gefühl und auf einmal fängt an, sich ein Frieden breit zu machen und eine Freude. Wer hat das schon mal erlebt? Na doch, der ein oder andere. Wer es noch nicht erlebt hat, ich empfehle dir, mach das mal. Wenn du in so einer Situation bist, warte nicht darauf, dass du einen Moment hast, dass du eine Situation erlebst, wo gerade alles supi ist. Ja? Ey, wenn ich im Lotto gewinne, ja, dann danke ich Gott auch mal. Ey, wenn ich die Lohnerhöhung kriege von meinem Chef, wenn ich dies und jenes bekomme, dann danke ich Gott auch. Wenn mein Fußballverein gewinnt, ja, dann preise ich Gott. Dank doch Gott einfach mal, einfach so. Wenn du im Auto sitzt oder wo auch immer. Und dann fängst du an, einfach mal Gott zu danken. Und du wirst merken, wie auf einmal sich die Perspektive verändert und wie ich anfange, das ist das Wichtige und größte Lektion, die wir lernen müssen, dass wir von uns selber wegschauen und zu ihm schauen. Wenn ich nicht lerne, von mir wegzuschauen, ich gucke immer nur auf mich und meine Probleme und meine Sorgen und meine Nöte und meine Wünsche und was mich betrifft und meine kleine Welt, werde ich niemals die Freude erleben, die Gott für mich bereit hält. Weil die Freude kommt nicht von mir, meine Freude kommt von ihm. Dankbarkeit. Ich danke Gott. Das Zweite, was Paulus sagt, ist eigentlich in Philipper 4, Vers 8. Achte auf deine Gedanken. Was Paulus sagen möchte, ist, achte auf deine Gedanken. Und das ist wahrscheinlich das Allerwichtigste, was wir lernen müssen. Wir müssen lernen, auf unsere Gedanken zu achten. So oft ist es doch so, dass wir unsere Gedanken einfach so, ja, das läuft ja so automatisch ab im Unterbewusstsein. Dann rattert das so hin. Und manches Mal müssen wir sagen, stopp! Und dann bringen wir die Wahrheit Gottes hinein und sagen, so, jetzt ist mal Ruhe hier. Ich lasse diese negativen Gedanken, die Gedanken des Unglaubens, oder Wut oder Frust oder was auch immer, und ich lasse diese Gedanken nicht weiter zu, mein Herz zu füllen und meine Gefühle hier zu bestimmen, sondern ich sage, stopp. Und Paulus sagt, achtet darauf, was ihr denkt. Er sagt, schaut, dass ihr euch mit den guten Dingen beschäftigt, mit guten Gedanken. Was meint er? Mit der Botschaft des Evangeliums, mit der Wahrheit des Wortes Gottes. Dann nimmst du die Verheißung Gottes, dann nimmst du die Zusagen Gottes, dann nimmst du das Wort Gottes und sagst, so, Gedanken, hier, ich stelle euch entgegen. Gott liebt mich, Gott ist für mich. Wenn Gott für mich ist, wer gegen mich? Gott ist mein Versorger. Ich bin ein Überwinder durch den, der die Welt überwunden hat, der in mir lebt, Christus Jesus. Und dann fängst du an, das Gute dem Negativen entgegenzustellen. Und das Gute ist immer das Wort Gottes. Achte auf deine Gedanken. Und das Dritte, das ist sehr ähnlich, es geht eigentlich nur noch einen Schritt weiter. Sprich zu deinem Herzen. Ich weiß nicht, wir kennen das alle, oder? Hör einfach nur auf dein Herz. Hast du diesen Ausspruch auch schon gehört? Es gibt nichts Fataleres, was du tun kannst. Also wenn du nur auf dein Herz hörst, dann bist du echt vom Wahnsinn umzingelt. Das ist das Allerschlimmste, was du tun kannst. Und dann, das ist, was die Welt tut. Das ist genau das, was der Feind will. Unser Fleisch, diese Welt und der Teufel wollen, dass wir nur auf unser Herz hören. Weil wenn wir nur auf unser Herz hören, wenn das unsere Marschroute ist, was unser Herz, ich höre auf mein Herz. Leute, dann ist das Desaster ist vorprogrammiert, weil mein Herz ist mal so. Das ändert alle paar Sekunden ihre Meinung. Und die Bibel zeigt uns ganz deutlich, David hat das schon im Alten Testament, David hat das immer wieder in den Psalmen getan. Zum Beispiel Psalm 42, Vers 12. Meine Seele, was bist du so betrübt? Oder Psalm 108, Vers 2 oder 57, Vers 9. David spricht immer wieder, spricht er zu seinem Herzen. Er sagt, wach auf, meine Seele. Er sagt, was bist du so betrübt? Er spricht sein Herz direkt an. Und das ist, was wir tun müssen, was wir lernen dürfen. Und wie wir gegen diesen Feind, der gegen uns kämpft, angehen können. Dass wir anfangen, Gottes Wahrheit entgegenzustellen und sagen, so, Klappe, Herz, jetzt rede ich. Wenn wir nur auf unser Herz hören, werden wir so fatale Entscheidungen treffen. Das kann bis, dass ich mich von meinem Ehepartner einfach trenne oder was auch immer, weil mein Herz es mir gerade halt so sagt. Es kann alles Mögliche bedeuten. Und die Bibel fordert uns auf und sagt, Leute, lass nicht dein Herz zu dir sprechen, sondern sprich du zu deinem Herz. Sei du aktiv. Du musst dich doch dem nicht hingeben. Du bist dem doch nicht ausgeliefert. Lass dein Herz doch quatschen, was es will. Dann sagst du, meine Güte, jetzt ist aber Ruhe. Das stimmt doch gar nicht. Ich bin kein Versager. Ich bin nicht verloren. Nee, das Desaster hier, ja, das mag sein. Das sieht gerade aus wie eine Katastrophe. Aber es heißt so lange nicht, dass es so ausgeht. Ich bin trotzdem in Gottes Hand. Gott hält mich doch. Wir leben in so einer hysterischen Zeit heute. Seit Corona, wir hatten Corona, wir haben die Wirtschaftskrise, wir haben den Ukraine-Krieg und wir leben in so einer hysterischen Zeit. Überall, wo du hinkommst, Angst, Angst, Panik und noch mehr Panik und Unruhe und Unfrieden. Wir haben eine Antwort. Wenn wir keine Antwort haben, wenn du keine Antwort hast, dann können wir einpacken. Dann sind wir nicht besser als diese Welt. Aber wir haben eine Antwort. Aber wir Christen laufen manchmal so rum, als hätten wir auch keine. Wir sind genauso voller Sorgen, voller Angst, voller was auch Panik, sind wir genauso getrieben. Und die Bibel fordert uns auf, Leute, wacht auf. Wir sind bedrängt, ihr werdet bedrängt, ihr steht im Krieg. Aber ihr seid damit nicht alleine. Ihr habt dem was entgegenzustellen. Und das ist der Friede und das ist die Freude Gottes. Und die könnt ihr festhalten durch Dankbarkeit, und indem ihr die Wahrheit des Wortes Gottes den Sorgen und den Gedankengebäuden dieser Welt entgegensetzt. Das ist die Wahrheit. Das gibt mir Kraft. Wir sind nicht diesem System und dieser Welt ausgesetzt und ausgeliefert. Wir haben etwas, was Gott uns gegeben hat. Und wenn Paulus das konnte im Gefängnis, dann kann ich das auch auf dem Arbeitsplatz, weil dieses Jahr die Lohnerhöhung ausfällt, oder? Ich habe immer noch einen sicheren Arbeitsplatz, ich habe immer noch ein Dach über dem Kopf. Ich kann mir dieses Jahr eine Jacke weniger kaufen und deswegen bin ich in völliger Panik, Undankbarkeit und fange an anzuklagen und zu meckern und so, meine Güte, die ganze Welt geht unter. Dankbarkeit. Und sag deinem Herz, Klappe. Halt die Klappe. Denn Gott hat gesagt, lass dein Herz nicht zu dir sprechen, sondern rede du zu deinem Herzen. Bill Johnson sagte einmal, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, ein Pastor aus Amerika, Angst verursacht spirituelle Demenz und lässt uns vergessen, was Gott getan hat. Und sein Versprechen für die Zukunft. In Zeiten des Wartens ist es wichtig, dass wir unsere Herzen vor dem Wort Gottes und seinen Verheißungen verankern und bewusst von Angst fernhalten. Wenn wir der Angst in unserem Leben Raum geben, und umso mehr wir Angst und Sorgen in unserem Leben Raum geben, wie Bill Johnson sagt, es ist wie so eine geistige Demenz, die um sich schlägt. Fangen wir an, die Verheißung und die Güte Gottes zu vergessen. Und wir sehen unseren großen, herrlichen Gott, der so unendlich gut meint mit mir. Fangen wir an, nicht mehr zu sehen. Weil dieser Gott, der so unendlich lieb ist, voller Liebe und Zuneigung, der so gut meint mit uns, erscheint mit jedem Mal weiter entfernt. scheint mit jedem Mal kleiner und kleiner, schwächer und schwächer zu werden. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns im Wort Gottes verankern und in der Verheißung Gottes, die er uns zusagt. Und dass wir uns dessen immer mehr und immer wieder bewusst werden. Als Maria und Martha zusammen mit Jesus zusammen waren, die eine entschied sich, zu den Füßen Jesus zu sitzen. Und Martha wuselte und machte und tat. Und das Problem war ja gar nicht, dass Martha so viel getan hatte, so viel gemacht hat. Was hat Jesus zu ihr gesagt? Martha, Martha, du machst dir um so viele Dinge Sorgen. Wir machen uns um so viele Dinge Sorgen. Und versuchen uns abzulenken, indem wir dieses und jenes tun. Versuchen uns selber zu erlösen, weil unser Fleisch will sich selbst erlösen. Wir machen selber, wir sind unser eigener Gott, wir sind unabhängig. Und dann strampeln wir und machen und strengen uns noch mehr an und sind noch aktiver und sind noch mehr unterwegs. Und machen, 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 machen. Und sind völlig in Aufruhr und sind völlig gestresst. Und Jesus sagte, aber Maria hat es verstanden. Maria, das war ihre Schwester. Und ich gehe davon aus, dass sie zwei die gleichen oder sehr ähnliche Sorgen hatten. Die eine machte und machte. Und die eine entschied sich, ich halte jetzt mal inne und ich setze mich zu den Füßen Jesu. Wir können den Frieden Gottes und die Freude Gottes in unserem Herzen kultivieren. Und in Dankbarkeit und indem wir uns die Wahrheit Gottes vor Augen malen und indem wir zu unserem Herzen sprechen und nicht länger unser Herz zu uns sprechen lassen, wachsen lassen. Wir können auch da sitzen und warten, dass es von alleine passiert. Ich habe eine schlechte Nachricht, es wird nicht passieren. Eine Pflanze ohne Wasser wächst nicht. Eine Pflanze ohne Sonne und Sauerstoff wächst nicht. Oder wir können es machen wie Maria. Wir setzen uns zu den Füßen Jesu, lassen einmal die Sorgen Sorgen sein lassen und sagen, ich höre jetzt mal auf, meinen Kopf hier jetzt rumzurattern und selber irgendwie zu gucken und zu machen und Panik zu schieben. Sag, Jesus, was sagst du? Was hast du mir zu sagen? Und Jesus sagte dann, sie hat das Gute gewählt und das Gute wird nicht von ihr genommen werden. Niemand kann dir deine Freude und deinen Frieden in Christus rauben, außer du erlaubst es ihm. Und niemand kann die Freude und Frieden in deinem Leben wachsen lassen, außer du kommst zu Gott in Dankbarkeit und sagst, was ist deine Wahrheit, Gott? Was ist deine Wahrheit? Nicht die Wahrheit dieser Welt. Und in dem Moment, wo ich das tue, kann Freude und Frieden wieder wachsen in meinem Leben. Ich komme zum Schluss. Vielleicht kann das Lobpreisteam noch mal nach vorne kommen. Ich möchte dich heute Morgen ermutigen, dich ganz neu und ganz bewusst auf die Wahrheit zu stellen und den guten Kampf zu kämpfen. Erwarte nicht, dass der Feind an dir vorbeiläuft, nach dem Motto, vielleicht übersieht er mich. Vielleicht hat er ja noch irgendwo eine andere Front und ich komme irgendwie davon. Unterschätz den Feind nicht, aber mach ihn auch nicht so groß. Mach dir einfach bewusst, du stehst im Kampf. Und mach dich bereit für diesen Kampf und steh ihm entgegen. Aber mach dir immer wieder bewusst, wie Jesus sagte, Matthäus 24, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Das, was Gott dir zugesagt hat. Alles hat ein Ende. Egal wie gut es ist, egal wie schlecht es ist, aber eins steht fest und diese Wahrheit wird nicht vergehen. Und das ist die Wahrheit des Wortes Gottes, das ist die Botschaft des Evangeliums. Und immer dann, wenn sich Angst, wenn sich Sorgen, wenn sich Unfrieden, wenn sich Wut und Trauer einschleichen und du merkst, es fängt an, mein Herz zu nehmen und zu quetschen und mir die Luft abzuschnüren und ich weiß nicht wohin, dann darf ich mich darauf stellen und sagen, Gott, ich weiß, du stehst zu deinem Wort. Du hast gesagt, du hältst mich und nichts und niemand kann mich trennen und kann mich trennen von deiner Liebe. Du bist mein Gott. Und ich danke dir, dass du so gut bist. Ich danke dir, du wirst mich versorgen. Ich danke dir, Gott, du bist bei mir. Und wenn ich jetzt durch finstere Tage gehe, ich weiß, du bist bei mir. Und du wirst merken, wie der Friede Gottes in dein Herz kommt. Wie die Freude Gottes zurückkommt. Und dann hältst du dich daran fest und sagst, ja Gott, mit dir gehe ich auch noch eine Meile weiter. Mit dir komme ich ans Ziel. Mit dir geht dieser Weg zu Ende. Mit dir komm ich dorthin. Ich kann mich freuen, denn Gott hat mich gerecht gemacht, mir ist meine Schuld vergeben und ich stehe für immer in seiner Gunst. Und ich ruhe in dem Frieden, dass Gott mich trägt und mich in seiner Hand hält. Er weiß, ich weiß, er meint es gut. Kannst du es glauben? Dann glaub es auch, wenn du nachher zur Tür rausgehst. Glaub es auch, wenn du mit dem Hund rausgehst und dir die steife Brise ins Gesicht bläst. Glaub das, wenn du Montag in die Arbeit kommst und dein Chef wieder dich anflaumt von der Seite oder dein Kollege wieder dir irgendwie böse mitspielt. Glaub es auch noch dann, wenn du wieder Stress zu Hause hast und der Alltag über dich hereinbricht. Glaub es auch, wenn wieder irgendwelche Rechnungen ins Haus flattern. Glaub es auch, wenn der nächste Schnupfen, wenn die nächste Erkältung, Krankheit kommt. Glaub es auch dann noch, dann halt auch dann daran fest. Amen.